Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gerst im Studio und damit willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Die Welt ist heute nicht untergegangen in Deutschland, auch wenn bei Bussen und Bahnen auf dem Wasser oder in der Luft so gut wie nichts ging. Ein massiver Warnstreik, ja, aber Chaos, nein. Und es ging schließlich um etwas. Es geht um die Gehälter von weit über 2,5 Millionen Beschäftigten beim Bund, bei den Kommunen und auch bei der Bahn. Da ist der Druck groß. Wir blicken auf diesen Streiktag und auf den Stand der Tarifverhandlungen in Potsdam, wo man sich heute aber erstmal auf morgen vertagte. Gerade so wie die Ampelkoalitionäre. Auch die haben sich nach fast 20-stündigen Beratungen auf morgen vertagt. Dabei klang das heute Mittag bei Regierungssprecher Steffen Seibert noch ganz anders, als dieser von einem gerade geführten Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz berichtete.
Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis. Aber das dauert eben so lange, wie es dauert.
Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es dauert eben. Und die Nation wartet weiter auf Lösungen im Streit um Heizungsmodernisierungen oder um die Finanzierung mancher Dinge, die man gerne hätte, wie die Kindergrundsicherung, die 12 Milliarden Euro kosten würde, sollte sie denn kommen. Das und einiges mehr also vertagt auf morgen. Was uns das sagt über den Zustand der Koalition, wenn auch 20 Stunden nicht reichen, um hier überall Lösungen zu finden, dazu ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Auch wichtig heute, in Israel hat Premier Netanyahu seine umstrittene Justizreform erstmal verschoben. Aufgehoben ist sie aber nicht. Und in der Welt der Wirtschaft haben die Gläubiger dem Insolvenzplan bei Galeria Kaufhof zugestimmt. Damit zu unserem ersten Thema. Keine Busse, keine Bahnen, keine Fernzüge, keine Flüge. Dafür haben heute 120.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst und etwa 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn gesorgt. Getreu einem Arbeiterlied von 1863. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Es war, so sagt es zumindest die Gewerkschaft Verdi, der größte Streik seit 30 Jahren. Bastian Brandau, unser Korrespondent in Niedersachsen, hat das Ganze in Hannover beobachtet.
Vormittag am Hauptbahnhof Hannover. Wo sonst täglich Hunderttausende ankommen, abfahren oder sich treffen, ist kaum jemand unterwegs. Warnstreik, aktuell in der Region Nord kein Zugverkehr, steht in weißer Schrift auf der ansonsten komplett leeren blauen Abfahrtstafel. Niemand fährt auf Rolltreppen zu Gleisen, von denen keine Züge abfahren. Und nur wenige gehen von oder zum Bahnhof durch fast menschenleere Straßen.
Also wir haben heute extra freigenommen, weil sonst immer pendeln mussten. Ja. Und genießen den freien Tag einfach mal mit der leeren Stadt.
Mit dem Auto ist dieses Paar nach Hannover gekommen. Und mit dem Auto soll es für ein anderes Pärchen weitergehen. Mit ihren großen Rollkoffern fallen sie heute auf am fast menschenleeren Bahnhof.
Ja, wir sind betroffen. Wir wären halt mit Zug nach Frankfurt gefahren. Von da fliegen wir weiter, müssen jetzt aber auf eine Mitfahrgelegenheit umsteigen. Genau.
Züge fahren zu diesem Zeitpunkt keine durch Hannover, auch keine Straßenbahnen und nur wenige Busse des Regionalverkehrs. Diejenigen, die sonst täglich Busse und Bahnen steuern, treffen sich morgens um 10 am Betriebsbahnhof der Verkehrsbetriebe. Menschen wie Frank Hörstel, ansonsten täglich am Steuer eines Linienbusses.
Ich sag mal, in einer klassischen Familie mit einem Verdiener ist es schlicht und ergreifend heutzutage nicht mehr möglich, mit unserem Einkommen vernünftig zu leben. So, und jetzt durch die Inflation wird das alles noch viel, viel schlimmer. Und darum muss unbedingt ein finanzieller Ausgleich erfolgen. Und darum streike ich hier heute.
Gut 10% mehr Gehalt fordert Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dazu zählen in Hannover Straßenbahn und Busfahrer der Verkehrsbetriebe.
Jedes Mal ist kein Geld da. Für andere Projekte stehen Milliarden zur Verfügung, die rausgeschmissen werden, ohne dass man was davon hat. Und die Leute, die wirklich die Gesellschaft hier tragen und arbeiten und jeden Tag dafür sorgen, dass alles am Laufen gehalten wird, die werden immer kurz gehalten. Und das geht aus meiner Sicht so nicht mehr weiter.
Auf dem Weg in die Innenstadt trifft die Verdi-Gruppe auf die Streikenden der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG. Sie haben dafür gesorgt, dass heute bundesweit keine Züge fahren. Denn hier streiken nicht nur Triebwagenführer und Zugbegleiter, sondern auch Mitarbeiter in Stellwerken, Ausbesserungswerken oder der Sicherheitsdienste der Bahn.
Leute, das ist doch schon fast eine Frechheit. Also, in aller Munde ist das Deutschland-Ticket, Verkehrswende ist auch in aller Munde. Alle sprechen sich dafür aus, aber zahlen will keiner, das kann nicht sein.
12% mehr fordert die EVG, mindestens 650 Euro mehr pro Monat für die Protagonisten der Verkehrswende. Eine Forderung, die in Hannover heute durchaus auf Verständnis stößt.
Ich bin Student, sonst fahre ich mit dem Fahrrad. Ich finde aber cool, dass heute der Nahverkehr und auch der Fernverkehr mal zusammen streiken. Wenn man sich quasi anguckt, die Inflation, steigende Lebensmittelpreise und so weiter und so fort, finde ich es genau richtig, dass man halt jetzt in den Streik geht, um auch ein starkes Zeichen für die Arbeitgeberseite zu setzen.
Ich kann nachvollziehen, dass gestreikt wird. Ich finde es großartig, dass man sich so flächendeckend einfach auch organisieren kann. Das ist ja echt lange nicht vorgekommen. Das finde ich gut. Ich finde die Lohnforderungen, weiß ich noch nicht so, ob ich damit einverstanden bin. Das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Deutlich übertrieben seien die Forderungen, finden die Arbeitgeber und weisen diese zurück. Forderungen in jedem Fall, auch das schwingt an diesem Tag in Hannover mit, die dafür sorgen könnten, dass es in den kommenden Wochen auch zu längeren Streiks kommen könnte. Auch in Hannover im Betrieb von Busfahrer Frank Hörstel.
Und darum würde ich auch jederzeit eine Woche, zwei oder drei Wochen streiken, um endlich mal durchzusetzen, dass sich in diesem Land eine Menge ändern muss.
Schon der Auftakt der Schulferien ist in Niedersachsen heute für viele anders gelaufen als geplant. Auch für das Pärchen, das am Vormittag die Mitfahrgelegenheit mit dem Auto nehmen will, anstelle eines Zuges zum Frankfurter Flughafen.
Soll morgen fliegen, wir hoffen das Beste. So um 15 Uhr. Wir hoffen, der Streik hat sich wieder entspannt, sodass alles klappt.
Aber Sie nehmen es gelassen, ja?
Noch ja, wenn es klappt, sehe ich es ja gelassen.
Gelassenheit. Bastian Brandau mit Eindrücken aus Hannover vom größten Streiktag in Deutschland seit 30 Jahren. Und damit nach Potsdam, denn die Warnstreiks waren ja mit Bedacht auf heute gelegt worden. Sie sollen Druck machen für die vielleicht entscheidende dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst des Bundes unter Kommunen, die eben heute in einem schön gelegenen Kongresshotel in Potsdam begannen. Es war ein zäher Aufgalopp. Aus Potsdam, unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter.
Ich muss meine Miete zahlen, auch ich habe meine erhöhten Kosten, wenn ich einkaufen gehe. Und ich sag mal momentan die Witznummer, die hier durchs Dorf getrieben wird, mit von wegen, das sind ja bloß 6% Inflation. Ja, kann man sich schön rechnen, sagen wir es mal so.
Die Berliner Wasserwerkerin Manuela Schulz ist eine von rund 600 Protestierenden, die sich heute Morgen vor dem Potsdamer Kongresshotel, dem Tagungsort der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, versammelt haben, um zu Beginn der dritten und letzten Runde der Tarifverhandlungen ihren Forderungen lautstark Nachdruck zu verleihen. Doch das scheint bislang wenig zu fruchten, denn bis jetzt ist wenig Bewegung in den Gesprächen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Verhandlungsteilnehmer sprechen von einer verfahrenen Situation und wirklich zähen Verhandlungen. Verdi-Chef Frank Wernicke wiederholt, das Angebot der Arbeitgeber sei völlig unzureichend und überhaupt nicht verhandlungsfähig.
Und vor allen Dingen verweigern die Arbeitgeber bislang das Wichtigste für die Beschäftigten, nämlich einen sozial balancierten Tarifvertrag, eine soziale Komponente, einen Mindestbetrag. Sie wissen, wir fordern hier 500 Euro. Und hinter uns sind ja noch die Kolleginnen und Kollegen aus der Verdi-Jugend zu hören, 200 Euro mehr für die Auszubildenden.
Die Forderung der Gewerkschaften in der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die 2,5 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr.
Das ist einfach Druck auf dem Kessel, weil die Beschäftigten es leid sind, sich jeden Tag mit warmen Worten abspeisen zu lassen, während die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und viele Stellen unbesetzt sind.
Die Arbeitgeber bieten für die Beschäftigten einen Inflationsausgleich von insgesamt 2.500 Euro an. Hinzu kämen zwei Gehaltserhöhungen von insgesamt 5% bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten. Ein weiteres Angebot stehe derzeit nicht zur Debatte, sagt Karin Welge, SPD, Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Sie ist die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände und damit die verhandlungsführende Arbeitgeberseite im Tarifkonflikt.
Wir haben ja gesagt, es ist für uns so nicht leistbar angesichts der vielen Aufgaben, die wir zu schultern haben. Aus dem Blick der Arbeitnehmer ist das natürlich nicht maßlos. Und so relativiert sich dann die Sicht der Dinge.
Man warte auf ein Entgegenkommen der Arbeitnehmerseite, sagt Welge. Der Mindestbetrag von 500 Euro mehr im Monat, so wie ihn die Gewerkschaften wollen, sei nicht bezahlbar. Es sei zudem zu berücksichtigen, dass die Tariflöhne im kommunalen öffentlichen Dienst in den letzten 10 Jahren stärker gestiegen seien als die Inflation. Ulrich Silberbach vom Beamtenbund droht, wenn sich die Arbeitgeber nicht bewegen, sei im Falle eines Scheiterns sogar ein flächendeckender Erzwingungsstreik wahrscheinlich.
Dass wir das nicht wollen, dass wir hoffen, dass die Arbeitgeber eben die Zeichen der Zeit erkannt haben, ist eben der Punkt, gar keine Frage. Aber es wird sich heute und in den nächsten Tagen am Verhandlungstisch zeigen, ob denn auch die Arbeitgeber die Zeichen gehört haben.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, vertritt die Arbeitgeberseite für die Tarifbeschäftigten des Bundes und appelliert an die Vernunft der Gewerkschaften.
Naja, wir haben ein gutes Angebot vorgelegt. Ich erwarte jetzt erstmal, dass die Gewerkschaften auch von ihren hohen Forderungen vielleicht uns auch ein Stück entgegenkommen.
Es wird mit einem Verhandlungsmarathon bis in die Mittagsstunden des kommenden Donnerstags gerechnet. Im Falle eines Scheiterns der Tarifverhandlungen ist ein Schlichterverfahren verabredet. Für die Gewerkschaften ist der Bremer Verwaltungswissenschaftler und Jurist Hans-Henning Lühr, SPD, vorgesehen. Die Arbeitgeberseite hat Georg Milbrath, den früheren CDU-Ministerpräsident von Sachsen, als Schlichter benannt. Sie kämen als Unparteiliche ins Spiel, sollten die Verhandlungspartner am Ende der dritten und letzten Verhandlungsrunde zu keinem gemeinsamen Ergebnis kommen.
Christoph Richter berichtete und damit nach Berlin, wo gestern am späten Nachmittag scheinbar entspannte Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt zum Koalitionsausschuss zusammenkamen. Doch dann wurde die ganze Nacht über gesprochen, um dann heute Mittag in drei dürren Zeilen mitzuteilen, dass die Ampel in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen sei, aber leider seien sie nicht fertig geworden. Gudula Geuter über eine Hängepartie, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat.
Was die Spitzen der Ampelkoalition tatsächlich verhandelt haben in fast 20-stündiger Sitzung, darüber dringt nichts nach außen. In demonstrativer Geschlossenheit mailen SPD, Grüne und FDP, dass man sich vertagt habe. Und weiter fast wörtlich das, was später auch Kanzler Olaf Scholz so zusammenfasst.
Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt, viele, viele Verständigungen gewonnen und haben alles dazu beigetragen, dass wir die wichtigen Festlegungen erarbeiten, die für die Modernisierung unseres Landes und für den Fortschritt in Deutschland notwendig sind.
Für die einen aus der Opposition ist die lange Sitzung ein schlechtes Zeichen.
Ich glaube, dass diese Ampel erstmal sehr, sehr lange Stilfragen diskutiert hat. Ich hoffe, dass sie da inzwischen damit durch sind.
So CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber Phoenix. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sieht es am Morgen im Deutschlandfunk positiv.
Für mich ist das eher ein Zeichen, dass man sich bemüht, über Kompromisse Lösungen zu finden, als dass man sagt, nee, geht sowieso nicht. Oder dass es irgendwelche Machtworte gibt, die, wie ich finde, in eine heutige Demokratie nicht passen.
Themen, in denen die Partner von SPD, Grünen und FDP uneins sind, gibt es genug. Zentral ist die Frage, wofür wie viel Geld da ist. Allerdings über den Haushalt sollte angeblich nicht gesprochen werden. So zumindest hieß es noch vor der Sitzung. Dafür mutmaßte kurz vor Ende der Beratungen Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Dass es insbesondere um die Frage von Planungsbeschleunigungen geht für Infrastrukturmaßnahmen. Und da sind viele Zielkonflikte miteinander zu klären.
Die Grünen sind sauer auf Olaf Scholz. Deutlich sagt das gestern Abend Anton Hofreiter im ZDF.
Natürlich hat man die Erwartung, dass der Kanzler sich darum bemüht, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird. Das ist das Hauptproblem. Am Ende kann der Kanzler nicht unbeteiligt daneben stehen. Er sollte halt moderieren. Und genau das ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht ausreichend passiert.
Viel Ärger hatte es in den vergangenen Tagen auch in einer anderen Klimafrage gegeben. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte mangelnde Fairness beklagt im Umgang mit seinem Vorschlag, perspektivisch den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen zu verbieten. In der Sache ist der Liberale Otto Fricke nicht überzeugt.
Können wir das lösen über Ordnungsrecht plus Subventionen? Da sagen wir, dann haben wir aber weniger Geld für andere Fragen, die wir vereinbart haben und sehen deswegen eine andere Möglichkeit der Lösung.
Matthias Miersch, SPD, betont.
Ich bin sicher, dass alle natürlich ein großes Interesse in dieser Bundesregierung haben, dass wir die Leute bei dieser Umgestaltung auch des Gebäude- und Heizungssystems mitnehmen. Aber wir werden die soziale Frage mit betonen müssen.
Sollten die Koalitionäre hier und in anderen Fragen zusammenkommen, würden wir das morgen erfahren. Am Vormittag sollen die Verhandlungen weitergehen. Nicht alle können bis dahin Schlaf nachholen. Mehrere Teilnehmer sind am Nachmittag zu Regierungskonsultationen mit den Niederlanden aufgebrochen.
Für viele derjenigen, die da jetzt in Berlin im Kanzleramt zusammengesessen haben, ist es auch eine ganz nette Unterbrechung, dass wir uns jetzt hier gemeinsam wiederfinden in den Niederlanden, um jetzt mit unseren guten Freunden hier über Europa und die Zukunft zu sprechen.
So Olaf Scholz nach der Landung in Rotterdam.
Gudula Geuter berichtete, trotz 20-stündiger Verhandlungen im Koalitionsausschuss keine Lösung bei vielen Streitthemen. Vertagung auf morgen, es ist also eine Hängepartie, die auch die Verhandler von SPD, Grünen und FDP selbst so gar nicht erwartet haben. Reihenweise sagten sie im Laufe des Tages vorschnell angekündigte Pressekonferenzen wieder ab. Aber was sagen 20 Stunden plus Verlängerung morgen über den Zustand der Koalition? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte gesprochen. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, guten Abend.
Herr Korte, was ist das jetzt? Wir bekommen schriftlich mitgeteilt, es waren konstruktive Gespräche und der Kanzler fügt dann noch hinzu, man habe sehr, sehr gute Fortschritte erzielt und viele, viele Verständigungen gewonnen. Ist das jetzt nur das Übliche, nichts ist entschieden, bevor nicht alles entschieden ist, oder steckt die Ampel doch in einer Sackgasse?
Das klingt wie Floskelalarm, ne? Das ist, erwarten wir, dass so etwas ein Kanzler sagt, der die Gespräche jetzt aus Termingründen unterbrechen musste. Das Anzeichen, noch einmal sich zusammenzutreffen und keine Ergebnisse zu präsentieren, deutet doch darauf hin, dass die Konflikte größer sind als erwartbar.
Das heißt, die Länge der Gespräche ist ein Zeichen für die Tiefe der Probleme, aber auch für die Tiefe der Gräben zwischen den Ampelkoalitionären?
Ja, denn es ist ja eine Anzeige erstmal des Koalitionsausschusses, der normalerweise alle 4 Wochen tagen sollte, weniger im Vorfeld der letzten Monate getagt hatte. Aber wenn er getagt hat, dann sehr lange getagt hat, dass die klassische Alltagskoordination aus dem Kanzleramt über den Chef des Kanzleramtes offenbar solcher Sonderformate bedarf. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Unterschiede größer geworden sind, dass die Gräben tiefer geworden sind. Sonst wäre das anders nicht erklärbar.
Wie ist denn dieser Politikstil zu benennen, der da lautet, wenn wir uns zwischen Ressorts nicht einigen können, dann schieben wir das Ganze nach oben, sprich in den Koalitionsausschuss.
Typische Chefsachen sind eigentlich immer ein Zeichen, wenn eine Regierungszeit sich dem Ende zuneigt, dass man auf den Ebenen darunter nicht mehr bereit ist oder keinen Mut hat, etwas zu entscheiden und es dann gerne zur Chefsache macht. Soweit sehe ich das aber im Moment noch nicht. Ich sehe eher durchaus noch Vorteile in dieser Situation, weil wir immer davon ausgehen sollen, dass ja nicht der Konsens das Ideal einer demokratischen Gesellschaft ist, sondern eher der Dissens. Diese Koalition ist eben eine andere als andere. Und wenn wir hoffen, dass man sich verständigt, dann hoffen wir darauf, dass sie sich nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen. Das war die Erkenntnis der großen Koalition in Serie. Sondern wir hoffen ja nach dem Koalitionsvertrag Ergänzungen, eine Dynamik des Miteinanders. Also aus einer anderen Perspektive Themen zu kontextualisieren und neue Lösungen zu präsentieren. Das schließe ich für morgen nicht aus.
Dann schauen wir uns gleich mal einige Streitpunkte an, Herr Korte. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Heizungsmodernisierung. Ein Riesenthema hierzulande, wie Sie wissen. Vor einem Jahr wurde das Ganze im damaligen Koalitionsausschuss vereinbart. Ganz unter dem Eindruck der damaligen Gasknappheit in den ersten Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Man wollte weg vom Gas, man wollte raus aus Abhängigkeiten. Jetzt ist die Lage am Gasmarkt etwas entspannter. Deshalb die Frage, hat sich möglicherweise auch bei einigen Themen der Wind gedreht? Also fehlt bei manchen Themen auch der einigende Druck von außen?
Es fehlt meines Erachtens die Führungserzählung, die wichtig ist, weil die Führungserzählung der Politiktreiber sein kann, auch über den eigenen Rand mal hinaus zu gucken und sich zu einigen. Die Führungserzählung ist im Koalitionsvertrag angelegt, der aber jetzt ein Jahr lang im Prinzip da niederlag, weil man durch den Krieg ganz andere Sicherheitsbedürfnisse zu befrieden hat. Und deswegen ist das jetzt wie so ein Eingriff in die Koalitionswahrheiten der Ampel, die wir beobachten, weil es jetzt darum geht, die Transformation auch zu gestalten, die man vorhat, als Fortschrittskoalition nach vorne zu bringen. Und das geht unter den Rahmenbedingungen schwieriger zu als vor einem Jahr. Denn es muss das Weniger im Zentrum stehen, nicht das Mehr. Also nicht die Überschüsse sind leicht verteilbar und damit Konflikte lösbar, sondern die Wende zum Weniger ist zu verhandeln. Also wie kann man letztlich es schaffen, Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen mit weniger Geld?
Das heißt, es ist so etwas wie die Stunde der Wahrheit, die jetzt schlägt?
Ja, also der Rettung eine Richtung geben, das wäre die Führungserzählung. Und jetzt muss jeder nochmal daran denken, wie man sich verständigt auf eine Dynamik des Miteinanders, wie man also es schafft, diesen organisierten Dissens auch positiv zu nutzen als lernende Organisation. Und das geht, wenn man eben in Ergänzungen denkt und nicht nur in Schnittmengen. Es geht, wenn man sich wechselseitig vertraut. Widersprüche kann man nur umarmen in einem Raum, in dem man sich wechselseitig vertraut. Nicht nur, dass Dinge nicht nach draußen dringen, sondern dass man weiß, einvernehmlich kann ich jetzt etwas mittragen, bei dem ich beim nächsten Mal vielleicht davon überzeugt bin, dass ich mehr von dem Kuchen bekomme als bei diesem Mal. Dieses Vertrauen rettet einen immer für neue Lösungen.
Sie haben schon zweimal den Begriff Führungserzählung verwendet, Herr Professor Korte. Dann reden wir mal über Führungserzählung und der diese Erzählung vielleicht auch erzählen muss, sprich den Kanzler. Da gab es in der letzten Zeit unüberhörbaren Ärger, vor allem bei den Grünen, über den Kanzler. Gestern erst Anton Hofreiter im Fernsehen. Er sagte, ich erwarte, dass der Kanzler dafür sorgt, dass das, was beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. Wir hatten letzte Woche den Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem der Kragen platzte. Also klafft da inzwischen nicht auch eine Lücke zwischen dem Olaf Scholz, der einst damit sich zitieren ließ, wer bei ihm Führung bestelle, der bekäme sie auch, und dem Olaf Scholz, den wir jetzt erleben, der im Kanzleramt die Dinge laufen lässt?
Ja, es sieht so aus, denn wir argumentieren oft noch in den Rahmenbedingungen einer Kanzlerdemokratie. Aber ist es das mit drei Partnern, drei Parteien? Ich sehe das nicht so. Das ist als Lernkoalition anders angelegt. Wir haben einen Kanzler, der permanent in der Minderheit ist. Das hatten wir ja noch nie. Wenn die Zitrusparteien Grün-Gelb sich verständigen, hat die SPD mit Scholz keine Mehrheit. Kein Kanzler der Republik hat in über 70 Jahren nur 25% gehabt, knapp 25%. Also das schlechteste Mandat, was je ein Kanzler hatte, der ist nicht wirklich stark von der Mandatierung her. Insofern ist die Erwartungshaltung auch, muss eine andere sein. Er hat mal die richtigen Kompetenz genutzt, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, die er einzusetzen hat. Aber aus der Stärke heraus, wie andere, kann er wenig erreichen.
Hat denn diese Ampel möglicherweise auch ein strukturelles Problem? Worauf ich hinaus will, ist die Rolle der FDP. Sie hat sich von Anfang an in dieser Koalition eher als Korrektiv verstanden, dafür zuständig, Schlimmeres für welche Klientel auch immer erstmal zu verhindern. Und dann sitzt dieser Partei aber mit jedem Scheitern an der 5%-Klausel bei Landtagswahlen die pure Existenzangst im Nacken. Und die wird mit jedem Mal noch stärker.
Ja, aber die FDP wird auf die Bundestagswahl 25 zielen und nicht auf die Landtagswahlen dazwischen. Und bis dahin werden sie ein Alleinstellungsmerkmal in den Monaten vor der Bundestagswahl sich wieder erarbeitet haben. Denn Opposition in der Regierung belohnen keine Bürger und Missstimmung in der Regierung insgesamt auch nicht. Also sie können davon nicht profitieren, dass sie orthodox an bestimmten Positionen festhalten, wie es in der Öffentlichkeit erscheint. Zeitenwende bedeutet ja, dass man sich auch bewegt. Die FDP hat das bisher nicht gezeigt. Andererseits ist sie in der lagerübergreifenden Koalition auch die, die am wenigsten in der Nähe ist von eher linkeren Positionen der Sozialdemokraten und auch linkeren Positionen, die es natürlich bei den Grünen auch nach wie vor gibt.
Wenn Sie sagen, der Wähler belohnt keine Opposition in der Regierung, heißt das, die FDP steht unter Druck, sich zu bewegen?
Ja, das sehe ich so. Wenn praktisch von der FDP es ausgehen kann, diese Dynamik des Miteinanders mit klugen Konzepten zu entwickeln, dann wird das wie Festspiele des Denkens auch am Ende von Bürgern belohnt.
Letzte Frage, Herr Professor Korte. Wir warten jetzt seit 20 Stunden auf eine Einigung. Was wäre, wenn das Ganze platzen sollte?
Halte ich für unwahrscheinlich, weil es ja keinen Ausweg gibt. Denn das würde ja, wenn es am Ende zu einem Platzen der Koalition kommt, vielleicht eine Minderheitsregierung, die Konstellation wäre, niemanden der drei Partner belohnen. Also der Mehrwert für alle ist Lösungsangebote für Bürgerinnen und Bürger bei den Themen und einvernehmlich das auch durchzusetzen. Das wird belohnt. Insofern ist der Anreiz für alle, sich zu einigen, eine Gewinnerposition.
Sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, das Gespräch mit Karl-Rudolf Korte haben wir vor der Sendung aufgenommen. Wir gehen nach Israel, wo die Sorgen über die politische Lage immer größer werden. Die angekündigte Justizreform der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu stürzt das Land so sehr ins Chaos, dass inzwischen selbst die US-Regierung einen Bürgerkrieg nicht mehr ausschließen mag. Einen Bürgerkrieg, vor dem heute sogar Netanyahu selbst warnte. Nun nimmt er zumindest das Tempo aus dem Vorhaben. Abgesagt ist es aber nicht. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
In seiner lange erwarteten Ansprache hat Israels Premier Netanyahu angekündigt, das Tempo bei der umstrittenen Justizreform zu verringern. Demnach sollen weitere Teile des Gesetzespakets erst nach den Parlamentsferien beraten und beschlossen werden, die in der kommenden Woche beginnen und bis Ende April dauern. Netanyahu kündigte außerdem an, das Gespräch mit der Opposition suchen zu wollen. Um die Spaltung im Volk zu verhindern, habe er entschieden, die Gesetzgebung zu verschieben, so Netanyahu. Am Abend waren wieder zehntausende Menschen gegen die Justizreform auf die Straße gegangen. Erstmals hatten die nationalreligiösen Regierungsparteien aber auch Befürworter der Reform zu den Veranstaltungen gebracht, vor allem aus dem Umfeld der Siedler. Die Ansprache Netanyahus hatte sich lange verzögert, weil es Widerstand in der Koalition gab. Vor allem der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir hatte mit einem Ausstieg aus der Koalition gedroht. Unter seiner Führung soll nun eine Nationalgarde eingerichtet werden, die Kritiker schon als steuerfinanzierte Privatarmee bezeichnen. Ben-Gvir hat sich für ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten, aber auch gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland ausgesprochen. Ob Netanyahu wirklich bereit ist, auch inhaltliche Zugeständnisse bei der Justizreform zu machen, ist noch unklar. Und ebenso, was die Zukunft der zuletzt immer größer werdenden Proteste gegen die Reform ist.
Wochen, um nicht zu sagen monatelang, wurde gezaudert, jetzt wurde geliefert. Die 18 versprochenen deutschen Leopard 2 Panzer sind in der Ukraine eingetroffen. Nina Amin.
18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 sind in der Ukraine angekommen. Man habe wie angekündigt geliefert, sagte Bundeskanzler Scholz bei einer Pressekonferenz in Rotterdam. Verteidigungsminister Pistorius bestätigte, Deutschland habe sogar 4 Panzer mehr geliefert als zuerst geplant, inklusive Munition und Ersatzteilpaketen. Der SPD-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass die Panzer an der Front Entscheidendes leisten können. In den vergangenen Monaten wurden ukrainische Soldaten und Techniker in Deutschland an dem Waffensystem ausgebildet. Um die Lieferung der Leopard 2 Panzer wurde innerhalb der EU und mit den USA wochenlang gerungen, bevor die Bundesregierung Ende Januar letztendlich zusagte. Scholz hatte darauf bestanden, dass auch die USA Kampfpanzer liefern. Dies soll im Herbst geschehen. Die Bundesregierung will bis zum Sommer weitere 25 Panzer vom Typ Leopard 1 an die Ukraine liefern. Zurzeit würden die in Deutschland instand gesetzt werden, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.
Das von Russen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine bleibt das Sorgenkind der UN-Atomaufsicht. Andrea Beer.
Der ukrainische Präsident habe ihm die jüngsten Schäden am Staudamm gezeigt, twittert IAEA-Chef Rafael Grossi. Dazu postet er 2 Fotos, die Grossi und Volodymyr Zelensky am Wasserkraftwerk in der südostukrainischen Stadt Saporischschja zeigen sollen. Nur wenige Kilometer südlich liegt das mittlerweile berühmte Atomkraftwerk Saporischschja, das russische Truppen besetzt halten. Bei Beschuss waren in der Vergangenheit mehrere Stromleitungen zerstört worden. Mehrfach musste das Atomkraftwerk über einen Dieselgenerator betrieben werden. Das Wasserkraftwerk in Saporischschja sei ein wesentlicher Bestandteil des Sicherheitssystems des Kernkraftwerks. Über den Schutz der Mitarbeiter und des Kernkraftwerks selbst habe man sich intensiv ausgetauscht, so Grossi auf Twitter. Die Lage dort werde aber in keiner Weise besser, berichtet die dpa. Der IAEA-Chef will im Anschluss auch das besetzte Kernkraftwerk Saporischschja besuchen. Die IAEA hat permanent Personal in dem besetzten AKW stationiert.
In Italien sind heute wieder mehrere hundert Bootsflüchtlinge angekommen. Jörg Seißelberg.
Seit Jahresanfang sind in Italien 4-mal so viele Migrantinnen und Migranten über das Mittelmeer gekommen wie im vergangenen Jahr. Nach den heute bekannt gegebenen Zahlen des Innenministeriums in Rom landeten seit Januar rund 27.000 Menschen an den italienischen Küsten. Knapp ein Viertel von ihnen ist in den vergangenen 5 Tagen gekommen. Die jetzige Ministerpräsidentin Meloni hatte im Wahlkampf noch versprochen, unter einer von ihr geführten Regierung würde die Zahl der nach Italien kommenden Migrantinnen und Migranten deutlich zurückgehen. Unter den über 6.000 Menschen, die in den vergangenen Tagen an den italienischen Küsten landeten, sind viele aus Ländern südlich der Sahara, wie der Elfenbeinküste oder Guinea. Die meisten von ihnen haben sich von Häfen in Tunesien auf den Weg gemacht. Dort hatte Präsident Saied vergangenen Monat Migranten in einer Rede beschimpft und nach Berichten von Hilfsorganisationen eine rassistische Stimmung im Land provoziert. Viele Menschen aus Ländern südlich der Sahara würden sich in Tunesien nun nicht mehr sicher fühlen und deswegen nach Europa flüchten.
Die EU hat bei ihrem Versuch, dass Bootsflüchtlinge gar nicht erst in See stechen, in Libyen Menschenrechtsverletzungen begünstigt. Katrin Hondl.
Die Europäische Union muss ihre Unterstützung für die libysche Küstenwache überdenken.
Das forderte einer der unabhängigen UN-Ermittler bei der Vorstellung des Untersuchungsberichts in Genf. Im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats haben die Experten 3 Jahre lang hunderte Menschen befragt und Beweise gesammelt für Gewalt und Missbrauch in Libyen. Ihr umfangreicher Bericht dokumentiert zahlreiche Fälle von willkürlichen Verhaftungen, Mord, Vergewaltigung, Versklavung, Tötungen und gewaltsamem Verschwindenlassen. Es gebe, so heißt es im Bericht, hinreichende Gründe für die Annahme, dass insbesondere Migranten in Libyen Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden. Besonders im Visier der UN-Ermittler die libysche Küstenwache, in deren Gefängnissen Menschen gefoltert, erpresst, vergewaltigt und ermordet worden seien und die seit Jahren von der Europäischen Union unterstützt wird. Wir sagen nicht, dass die EU diese Straftaten begangen hat, hieß es bei der Pressekonferenz in Genf, aber ihre Unterstützung habe die Verbrechen begünstigt und gefördert. Auch Hilfsorganisationen wie SOS Mediterranee und Sea-Watch kritisieren immer wieder die Brutalität der libyschen Küstenwache und dass diese von den EU-Mitgliedstaaten finanziert, ausgerüstet und ausgebildet werde.
Amokläufe gehören in den USA zum traurigen Alltag. Heute traf es eine Schule in Nashville. Katrin Brandt.
Gegen 12 Uhr war die Polizei zu einer privaten christlichen Grundschule im Süden von Nashville gerufen worden. Dort trafen die Polizisten im 2. Stock auf eine Frau, die mit 2 halbautomatischen Gewehren und einer Pistole bewaffnet war. 2 Beamte erschossen die Frau. Inzwischen ist bekannt, dass 3 Kinder und 3 Erwachsene getötet wurden. Die mutmaßliche Täterin ist 28, stammt aus Nashville und hat offenbar irgendwann einmal die Schule besucht. Laut Polizei betrat sie das Gebäude über einen Seiteneingang. Während sie vom 1. in den 2. Stock ging, schoss sie um sich und tötete dabei mehrere Menschen. Sie habe wirklich keine Worte, sagte First Lady Jill Biden, selbst eine Lehrerin. Unsere Kinder haben Besseres verdient. Präsident Joe Biden nannte die Tat krank. Ein Kind zu verlieren sei der schlimmste Albtraum für eine Familie. Dass eine Frau zu Waffen greift und wahllos Menschen tötet, ist in den USA äußerst selten. Laut Washington Post waren bei 376 Schusswaffenangriffen in US-Schulen nur 12 Täter weiblich. Sehr selten ereignen sich solche Mordanschläge außerdem in Privatschulen.
Die Silicon Valley Bank, in der die jüngste Bankenkrise ihren Anfang nahm, wird übernommen. Claudia Sarre.
Alle 17 Filialen der Silicon Valley Bank öffnen ab heute unter dem Namen First Citizens. Die Kunden des insolventen Geldhauses würden automatisch zu Kunden der neuen Bank und behielten den Zugang zu ihren Bankkonten. Das teilte die US-Einlagensicherung FDIC mit. Die First Citizens Bank mit Sitz in North Carolina übernimmt Vermögenswerte in Höhe von 110 Milliarden Dollar, Einlagen in Höhe von 56 Milliarden und Kredite in Höhe von 72 Milliarden Dollar. Wertpapiere bleiben unter der Kontrolle der FDIC. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, kurz SVB, vor mehr als 2 Wochen hatte weltweit Befürchtungen ausgelöst, es könne eine neue Bankenkrise geben. Die SVB war ein wichtiger Geldgeber für viele Start-up-Unternehmen im Silicon Valley. Am 10. März wurde sie von der kalifornischen Bankenaufsicht geschlossen, nachdem Kunden ihre Konten gestürmt hatten. Die Übernahme der SVB ließ die Anleger an den internationalen Aktienmärkten aufatmen. Vor allem für Finanzwerte ging es wieder nach oben. Der Kollaps der SVB war der 2. größte Bankencrash in der Geschichte der USA.
Börsianer reagieren gelassen auf die Bankenübernahme in den USA. Konstantin Röse.
Nach massiven Kursturbulenzen in der vergangenen Woche noch setzten die Aktienmärkte heute zu einer Erholung an. Der Leitindex DAX beendete den Handel mit 15.128 Punkten, ein Plus von 1%. Für die Erholung sorgten vor allem die Kursgewinne bei Bankaktien. Für Vertrauen sorgte die Übernahme der insolventen Silicon Valley Bank durch einen Konkurrenten in den USA. Das beruhigte auch hierzulande viele Anleger. Papiere der Deutschen Bank verteuerten sich um rund 6%. Zu den Gewinnern im DAX zählte auch die Commerzbank. Das 2. größte Geldhaus schaut positiv in die Zukunft und setzte seine Prognose für 2024 nach oben. Die Commerzbank rechnet jetzt mit einem operativen Ergebnis von 3,2 Milliarden Euro. Optimistische Händler sagten, die vermeintliche Bankenkrise habe sich bisher nur als Sturm im Wasserglas herausgestellt. Der Chef der Europäischen Bankenbehörde, José Manuel Campa, sagte hingegen, er rechne mit weiter unruhigen Zeiten. Anleger schauten an der Börse lieber auf die Stimmung in den deutschen Chefetagen. So hat sich das IFO-Geschäftsklima überraschend aufgehellt. Die befragten Unternehmen sind positiv gestimmt, weil insbesondere Materialengpässe weiter abnehmen, heißt es. Auch bei Wirtschaftsforschern hellen sich die Konjunkturprognosen auf. Das arbeitgebernahe Forschungsinstitut IW rechnet 2023 nicht mehr mit einer Rezession, sondern mit einem leichten Wachstum der Wirtschaft.
Konstantin Röse über den Tag an der Börse, an der einst auch der Kaufhof eine große Nummer war. Doch das ist lange vorbei. Inzwischen geht es bei Galeria Karstadt Kaufhof nur noch ums nackte Überleben und für 12.000 Mitarbeiter um ihre Jobs. Nun bekommt Galeria Karstadt Kaufhof noch einmal eine Chance. Es ist wahrscheinlich die letzte. Denise Friese.
Der Weg für einen Neustart der Galeria Karstadt Kaufhof Warenhauskette ist gemacht. Die Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan zu und verzichten insgesamt auf Forderungen von 1,3 Milliarden Euro. Aufatmen in der Galeria-Chefetage und bei Arndt Geiwitz, der den Sanierungsplan mit erstellt hat.
Naja, es ist Erleichterung da, sonst hätten wir jetzt morgen in die Zerschlagung gemusst und Liquidation. Also insofern sind wir erleichtert.
Trotzdem ist damit beschlossen, dass 47 Filialen schließen sollen, darunter Gelsenkirchen, Celle oder München, und rund 5.000 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Für einzelne Filialen bestehe aber noch Hoffnung, wenn die Vermieter einlenken, sagt Arndt Geiwitz, ohne Orte zu nennen. Laut Konzept soll sich in den verbleibenden 82 Filialen jetzt auch etwas ändern, um dauerhaft bestehen zu können.
Also im Ergebnis soll die Attraktivität auf der Fläche deutlich erhöht werden durch eine Vielzahl von Maßnahmen, beispielsweise durch Umbauten, aber auch durch andere Gastronomiekonzepte, durch attraktivere Sortimente, durch mehr Digitalisierung auf der Fläche, durch mehr Serviceangebot auf der Fläche. Damit soll letztendlich die Frequenz im Warenhaus erhöht werden. Und das Ganze, das war auch meine Bedingung, soll alles innerhalb der nächsten 3 bis maximal 4 Jahre stattfinden, sodass der Kunde auch relativ schnell merkt, dass es eine positive Veränderung gibt.
Für die Beschäftigten war es ein schwerer Tag. Sie mussten dem Kahlschlag zustimmen, um wenigstens den Großteil der Filialen zu erhalten, haben damit aber wieder auf Geld verzichtet und der Streichung ihrer eigenen oder den Jobs von Kollegen zugestimmt.
Die Leute wissen ja auch nicht, ist das jetzt wirklich dann das Ende, dass wir jetzt safe sind, dass wir wirklich dann auch vorankommen und bleiben? Oder stehen wir halt in 1-2 Jahren dann wieder hier?
Trotzdem gab es bei Beschäftigten auch Erleichterung nach der Abstimmung, dass dem Sanierungsplan zugestimmt wurde.
Wir sind dann für sich froh, dass Galeria erhalten wird für die Kollegen, die ihren Arbeitsplatz behalten.
Also meine Filiale steht nach wie vor auf der Schließungsliste. Natürlich für die verbleibenden Filialen ist es ein Zeichen, dass das Unternehmen weiterhin bestehen bleiben kann, damit die Arbeitsplätze gerettet sind.
Die Gewerkschaft Verdi hat bereits angekündigt, mit den Beschäftigten weiter um jede Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof und jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen.
Denise Friese berichtete, klimaneutral bis 2030 und nicht erst bis 2045, ja oder nein? Das war die Fragestellung beim gestrigen Volksentscheid in Berlin. Und die Berliner Wählerinnen und Wähler, sie stimmten mehrheitlich mit ja, aber es reichte dennoch nicht für das ehrgeizige Ziel 2030. Wie das zusammenpasst, dazu aus Berlin Claudia van Laak.
Kater bei den Klimaaktivisten, Freude bei den Wirtschaftsverbänden und der mutmaßlichen neuen Landesregierung aus CDU und SPD in Berlin. Eine hauchdünne Mehrheit war das für verschärfte Klimaziele, aber der Volksentscheid ist trotzdem gescheitert, weil das Quorum nicht erreicht wurde. Berlin zeigt sich gespalten, mit 50,9% für die Initiative Berlin klimaneutral 2030 und mit 48,7% dagegen. Ein ungewöhnliches Ergebnis für einen Volksentscheid, stellte Landeswahlleiter Stefan Bröchler im RBB fest.
Also bei Volksentscheiden ist es tatsächlich ganz häufig so, dass so mobilisiert wird, dass der Ja-Stimmenanteil sehr groß ist und der Nein-Stimmenanteil deutlich geringer ist. Und das ist hier anders gelaufen. Insofern hat mich das schon gewundert, ja.
Eine Erklärung dafür, das Thema Klimaschutz polarisiert. Dies zeigen auch die Kommentare in den sozialen Medien zum Ausgang des gestrigen Volksentscheids. Die Niederlage der Klimaschützer interpretierte Luisa Neubauer von Fridays for Future bei der Party der Initiative gestern Abend so.
Das ist dramatisch für alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen, die international und deutschlandweit auf diese Stadt geguckt haben, die darauf setzen wollen, müssen und können, das losgelegt wird, das ist nicht unser Privatproblem. Das ist nicht eine Initiative, die irgendwie schade Schokolade das nicht auf die Kette bekommen hat, sondern das ist erstmal eine richtige Zäsur für alle, die auf Lebensgrundlagen angewiesen sind. Und Stand heute ist das jeder Mensch.
CDU und SPD, sie verhandeln gerade über eine Bildung einer neuen Landesregierung. Sie wollen dies nicht als Niederlage für den Klimaschutz werten. CDU-Generalsekretär Stefan Evers.
Wir haben das Thema ja ganz prominent vorangestellt. Wir haben gesagt, wir sagen Ja zum Klimaschutz. Wir sagen Nein zu einem Volksentscheid, ich sag mal, unerfüllbarer Erwartungen. Und haben deutlich gemacht, dass wir dem auch nicht nur mit Worten, sondern mit Taten begegnen.
So haben CDU und SPD bereits ein Sondervermögen von 5 Milliarden Euro für den Klimaschutz vereinbart. Damit soll erreicht werden, dass die Hauptstadt früher als 2045 klimaneutral wird. Für die Industrie- und Handelskammer hat sich mit der Ablehnung des Volksentscheids eine pragmatische Sicht auf den Klimaschutz durchgesetzt. Für den zügigen Umbau Berlins zur klimaneutralen Stadt braucht es nun schnellere Prozesse in der Verwaltung. Die von CDU und SPD im Wahlkampf versprochene Verwaltungsreform müsse schnell in Angriff genommen werden.
Claudia Fanlag berichtete, was tun, wenn der Weg hin zu einem großen politischen Ziel noch sehr lang werden dürfte. Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon hat darauf im Februar überraschend mit ihrem Rücktritt reagiert, weil ihr großes politisches Ziel, die Unabhängigkeit Schottlands, derzeit kaum zu erreichen ist. Das aber scheint ihren heute gewählten Nachfolger kaum zu beirren. Christoph Brössel berichtet.
Der Wahlkampf um den Parteivorsitz der schottischen Nationalpartei in den vergangenen Wochen hat vor allem eins gezeigt. Die SNP ist zerstritten. Nicola Sturgeon konnte die Partei zusammenhalten. Die Risse blieben verdeckt. Hamza Yousaf erhielt die meisten Stimmen der Parteimitglieder. Aber der 37-Jährige gewann nur knapp. Er gilt als Kandidat der Kontinuität. Kate Forbes, die schottische Finanzministerin, die nur knapp unterlag, steht für eine konservativere Politik. Yousafs Antwort auf diese deutlich gewordenen Strömungen:
The people of Scotland need independence now more than ever before, and we will be the generation that delivers independence for Scotland.
Die Menschen Schottlands bräuchten die Unabhängigkeit des Landes mehr denn je, und er gehöre der Generation an, die die Unabhängigkeit lieferten. Der Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich mag das übergeordnete Ziel der SNP sein, doch es sieht gerade gar nicht so gut aus für diese Unabhängigkeit. In den Umfragen wird deutlich, sollte es ein Referendum geben, wäre das Ergebnis knapp. Ein Ja zur Loslösung aus dem Vereinigten Königreich wäre alles andere als sicher. Und dann ist da noch die juristische Lage. Sturgeon hatte eine Niederlage einfahren müssen, weil das britische oberste Gericht ein zweites Referendum, nach dem im Jahr 2014, abgelehnt hatte. So steht die Frage der Unabhängigkeit zwar irgendwie noch im Raum, aber eigentlich hat die Partei Wichtigeres zu tun. Die Lebenshaltungskosten sind enorm hoch, die Verschuldung des Staates wächst, die Wartezeiten im Gesundheitswesen werden immer länger. Hamza Yousaf war Gesundheitsminister, wird nun First Minister, also Ministerpräsident, und musste sich in den vergangenen Wochen oft fragen lassen, wie er denn die Krise im Gesundheitswesen lösen will, wenn es ihm bislang schon nicht gelang. Diese Probleme sehen wir im gesamten Vereinigten Königreich, nicht nur in Schottland, eigentlich sogar weltweit.
Right across the UK and many of them actually right across the world.
Verteidigte sich Yousaf. Der praktizierende Muslim wurde auch viel befragt zu den gesellschaftspolitischen Themen, die Schottland bewegen, zum Beispiel zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Seine Mitbewerberin Kate Forbes, die der evangelischen Kirche Free Church of Scotland angehört, sagte, sie hätte nicht dafür gestimmt. Yousaf positioniert sich deutlich liberaler. Sein Glaube sei nicht die Grundlage seiner Politik.
You know, I don't legislate on the basis of faith. I legislate as a representative on the basis of what I think is best for the country.
Er entscheide nach der Maxime, was am besten sei für das Land. Und das kann auch bedeuten, weiterer Streit mit Westminster, mit der Zentralregierung in London. Yousaf kündigte an, gegen eine Blockade der Regierung in London vorzugehen. Das schottische Regionalparlament hatte entschieden, dass Jugendliche ohne ärztliche Begutachtung den Eintrag männlich oder weiblich im Register ändern lassen können. London blockierte das entsprechende Gesetz. Die SNP argumentiert, dass dies London nicht zustehe.
Christoph Brössel berichtete. Es ist 23.53 Uhr, Zeit für die Presseschau. Jan Altmann hat sie zusammengestellt und Robert Oschatz trägt sie vor.
Ein Thema in den Zeitungen von morgen ist die Entscheidung des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, den umstrittenen Umbau des Justizwesens vorübergehend zu stoppen. Die Neue Osnabrücker Zeitung führt aus: Vorsicht ist geboten, denn verschoben ist nicht aufgehoben. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ob Netanyahu sein Vorhaben wirklich aufgibt oder einfach nur neue Wege sucht, um es doch noch umzusetzen. Netanyahu spiele auf Zeit, argumentiert die Süddeutsche Zeitung. Er warf den Gegnern vor, Anarchie, gar einen Bürgerkrieg zu provozieren, während er die Befürworter seines Projekts aufforderte, ebenfalls zu protestieren. So spricht einer, der seinen Staatsstreich weiter vorantreiben will, der weder zurückschreckt noch zurücksteckt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder findet: Netanyahu muss sich nun entscheiden, will er seine Regierung retten oder den gesellschaftlichen Frieden. Das eine wie das andere stellt ihn vor Probleme. Ein Ausstieg seiner erzkonservativen Koalitionspartner, die das Gesetzespaket auf Gedeih und Verderb durchs Parlament bringen wollen, würde ihn seine Mehrheit im Parlament kosten. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg erwartet: Israels Zivilgesellschaft wird einen langen Atem brauchen, wenn sie die Demokratie bewahren will. Und auch die USA und die EU müssen Netanyahu weiterhin klarmachen, dass eine Abkehr vom Prinzip der Gewaltenteilung nicht akzeptabel wäre. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht ein auf den Koalitionsausschuss. Eine Regierung, die von Sonntag an eine Nacht lang durchverhandelt und dann ihre Gespräche unterbricht, weil sie sich nicht einig wird, erinnert an streitende Tarifpartner, nicht an eine Führungsmannschaft. Zerbrechen wird das Bündnis nicht gleich an den aktuellen Streitigkeiten. Aber der Eindruck nimmt zu, dass da zusammen regiert, was nicht zusammen gehört. Es sei nicht ungewöhnlich, dass man sich in einer Dreierkoalition auch mal verhakt, findet die Tageszeitung. Schließlich handelt es sich bei SPD, Grünen und FDP um drei ziemlich unterschiedliche Parteien, die nicht aus purer Zuneigung zueinander fanden, sondern weil es die beste Machtoption schien. Doch die am Anfang dieser Beziehung propagierte Fortschrittserzählung ist dann doch noch nicht so alltagstauglich, wie es sich alle drei einredeten. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus argumentiert: Dass es zwischen diesen Parteien dauernd zu Meinungsunterschieden kommt, darf nicht verblüffen. Doch hält die konsensverliebte Mehrheitsgesellschaft es nur schwer aus, wenn die Regierung sich im Dauerzoff übt, zumal die gefundenen Lösungen dann einen sehr ramponierten Eindruck machen. Ändern dürfte sich das nicht.
Die Presseschau heute mit Robert Oschatz. Und damit endet diese Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Ich bin Theo Gers und ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.